Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, einem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, was sollen wir sagen? Es ist WM-Zeit, unsere Vorschau beginnt heute und wir wollen uns natürlich mit allen Teams beschäftigen. Wir wollen den Blick werfen. Wir haben mindestens noch einen Gast in dieser Folge, der mit dabei sein wird, den wir über seine Ziele für die WM drüber sprechen wollen und wollen dann natürlich auch den Blick aber werfen auf alle anderen Teams und das meine ich nicht alleine. Mein Name ist Sebastian Müller und habe heute wieder meinen geschätzten Kollegen Robin Bulitzer seit. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian. Endlich geht's los, würde ich sagen. Wenn auch vielleicht nicht so erwartet oder erhofft wie erwartet.
Ja, es ist auf jeden Fall spannend schon mal so, dass wir ja die wieder ein bisschen zersplittet haben, die WM mit Kroatien, Dänemark, Norwegen. Das sorgt dafür, dass das Halbfinale gesplittet ist, weil ein Halbfinalspiel wird in Kroatien stattfinden, das andere in Oslo, wo dann auch die Finalspiele stattfinden. Das heißt, das Spiel in Kroatien findet einen Tag vorher statt. Robin, das ist wie diese Mammut-WM mit diesen drei Teilnehmern, gerade natürlich auf der räumlichen Entfernung nicht so einfach und bin ich sehr gespannt auch, ob es da während der WM dann gerade auch dann vielleicht vor dem Halbfinale dann auch Diskussionen geben wird, ob das so auch alles fair vonstatten gegangen ist. Weil wie gesagt, die Unterschiede halt räumlich ist halt schon eine Herausforderung, wenn dann von Zagreb fürs Finale nach Oslo fliegen muss.
Ja, also ich halte nichts von diesem Split, sage ich mal. Ne? Vor allen Dingen die räumliche Distanz ist halt so riesig irgendwie. Unter dem Gesichtspunkt, dass wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass auch Kroatien so handballverrückt und handballbegeistert ist, dass sie auch ohne Probleme eine WM alleine auf die Beine gestellt bekommen hätten und dann nicht jetzt noch zwei weitere Nationen so weit im Norden Europas unbedingt hätten dazu gesetzt werden müssen, weil auch die beiden einfach ohne Probleme eine eigene Weltmeisterschaft auf die Beine gestellt bekommen hätten, was ja, sag ich mal, rein geografisch viel logischer gewesen wäre. Und gerade dieser Punkt, den du schon genannt hast, dass das Halbfinale gesplittet ist, auch von den Tagen her, und dann diese Reisestrapazen vorm Finale noch dazukommen, das hinterlässt einfach irgendwie ein Geschmäckle, finde ich.
Finde ich auch. Und ich meine, es ist ja zwar wieder innerhalb dieser ungefähr 2,5 Wochen, wo ja das ganze Turnier stattfindet, auch wenn es jetzt ein bisschen später ist jetzt als der EM. Ich habe jetzt schon meine ganzen Erinnerungen bekommen, wie es in den letzten Tagen gewesen ist, letztes Jahr zu dieser Zeitpunkt. Ist es natürlich trotzdem so, dass natürlich dann ein bisschen später endet, kann man vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen, noch einfach ein bisschen mehr Vorbereitungszeit dann noch hat. Aber ja, ich finde das auch schwierig einfach. Ich meine, wir sehen es ja mit Deutschland, die das ja auch alleine austragen wollen. Ich meine, natürlich gerade, dass Norwegen das erste Mal mit dabei ist, kann ich vielleicht verstehen, dass sie sagen, okay, gut, hey, wir wollen es halt nicht alleine machen, ist auch verständlich. Aber dann hätte es ja auch reichen können, wenn du es zum Beispiel einfach mit Finnland gemacht hättest, mit Schweden oder irgendwie mit Dänemark, die ja sowieso schon mit dabei sind. Also von daher, ja, ich bin auch nicht so der ganz große Fan, dass man es in drei macht. In zwei ist vielleicht noch in Ordnung, aber drei dann über so eine Entfernung auch zu arbeiten, ist das mit Sicherheit ja, alles andere als schön, sag ich's mal. Und da bin ich mal sehr gespannt, inwieweit wir da Thema Reisestrapazen und so weiter und so fort haben werden. Das wird mit Sicherheit dann noch ein spannendes Thema, glaube ich, mal sein. Bin mal sehr, sehr gespannt darauf, wie das dann während des Turniers sein wird, wie die Stimmung in den Hallen sein wird. Wobei, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, Robin. Das sind drei handballverrückte Nationen. Ich glaube, wir werden volle Hütten auf jeden Fall bekommen.
Ja, absolut. Also stimmungstechnisch hättest du dir kaum drei bessere Länder aussuchen können. Ne? Also da wird Handball geatmet und gelebt in allen drei Ländern. Und ja, immerhin haben wir noch nicht die Verhältnisse, wie wir sie beim Fußball haben, dass wir irgendwie ein verrücktes Eröffnungsspiel auf einem anderen Kontinent haben und dann, keine Ahnung, einfach mal quer um den Globus fliegen, um da dann weiterzuspielen oder so. Oder die Weltmeisterschaft dann komplett gekauft wird. Also beschweren wir uns mal nicht über diese drei austragenden Nationen, weil wir sehen im Spiel mit dem etwas größeren Rundenball, dass es noch viel absurder geht.
Ja, das ist in der Tat so. Also da bin ich noch ganz glücklich, dass wir nicht ganz verrückte Fußballverhältnisse haben. aber Robin, lass uns den Blick dann jetzt auf Sportliche werfen und anfangen mit der deutschen Nationalmannschaft. Ich meine, wenn wir jetzt mal ganz generell drauf schauen, nach Olympia Silber, natürlich ist der Hype groß. Ich habe es gehört, Marco Grigic, glaube ich, war es, der es im ZDF gesagt hat, wir wollen Weltmeister werden. Ambitioniertes Ziel auf jeden Fall.
Ja, total ambitioniertes Ziel. Vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, dass Olympia Silber jetzt zurückliegend natürlich schon auch etwas, ja, ich weiß nicht, überraschend kam, sage ich mal, ne? Also ich glaube, dass mit dieser Silbermedaille bei Olympia niemand gerechnet hatte. Man wollte immer in dieser Weltspitze anklopfen. Das hatte mit einem Halbfinaleinzug bei der Heim-Europameisterschaft ja so halbwegs geklappt, aber zum ganz großen Wurf hatte es da dann auch noch nicht gereicht. Man war nicht unter die besten drei gekommen, weil man dann ja auch das Spiel um Platz drei verloren hatte. Und klar, Olympiasilber hat dann totale Euphorie geweckt und das Team hat echt gut zusammen harmoniert und hat auch in Crunch-Time-Spielen gerade gegen Frankreich und Spanien endlich mal gezeigt, dass es auch solche Spiele kann. Die Aussage jetzt ist ambitioniert, aber ich finde es besser als immer wieder dieses Gerede, ja, wir wollen in der Weltspitze anklopfen. Ja, dann haut doch auf die Kacke und sagt, wir holen uns das Ding und spielen hier mit voll offenem Visier und greifen volle Möhre an. Gut, was sie danach haben folgen lassen, jetzt in den beiden Spielen gegen Brasilien, war nicht unbedingt weltmeisterlich, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Ich bin da absolut bei dir. Also ich meine, man kann das auf jeden Fall mal sagen und ich glaube, es ist auch so ein Selbstbewusstsein zu sagen, okay, hey, wir wollen halt jetzt den ganz großen Titel anreißen, auch gerade weil ja diese junge Generation mit dabei ist, die echt viel Lust auf mehr macht. Also wenn ich da schaue, wer da wirklich richtig gute Spieler mit dabei ist und das macht, glaube ich, noch richtig viel Spaß in den nächsten 10, 15 Jahren. Muss man natürlich, wie gesagt, schauen. Ich finde, Olympischen Spiele kann man schwer vergleichen eigentlich mit EM, WM. Ich weiß noch, als ich glaube, Island mal Dritter oder Vierter bei der Olympischen Spiele war. Ist schon eine Weile her, aber das haben sie dann nie bei einer EM oder WM in dem Form bestätigen können. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig, weil es halt nicht so diese Hauptrunde gibt, sondern dann mehr schon in die K.O.-Phase rein. Und das ist, liegt bei einem oder anderen Team ein bisschen mehr als dem anderen. Deswegen bin ich bei sowas immer vorsichtig, weil das die Runden des anderen und so weiter und so fort. Aber natürlich ist natürlich der Wunsch da, jetzt wieder eine Medaille zu sammeln. Das letzte Mal eine WM-Medaille gab es 2007. Da sind wir Weltmeister geworden. Da wäre man wieder gut, wenn man mal wieder eine Medaille auf jeden Fall holen könnte. Wie gesagt, der Auftritt fand ich auch gegen Brasilien nicht so überragend. Ich hatte mich zwischenzeitlich so ein bisschen gefragt, wo dieser Schwung aus dem Olympiajahr 2024 hin ist, wo es ja wirklich sehr gut funktioniert. Ich erinnere mich noch an das Länderspiel dann auch gegen die Schweizer, wo sie auch wirklich sehr, sehr stark gespielt haben. Und ich fand halt gerade davon war in den Spielen gegen Brasilien nicht so viel zu sehen. Offensiv war das richtig viel Stückwerk, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das war wenig kreativ. Es war nicht genau genug in den Abschlüssen. Das muss man auch ganz, ganz klar so sagen. Also da haben sie sich zwar gute Chancen herausgearbeitet. Das darf man auf jeden Fall positiv hervorheben. Aber diese letzte Kaltschnäuzigkeit hat gefehlt. Und da hatte ich eigentlich gedacht, Robin, dass die Mannschaft schon einen Schritt weiter einfach ist, weil sie ja Olympia gut gespielt hat, auch weil die Auftritte zuletzt sehr, sehr positiv gewesen sind, dass man das jetzt im Griff hat, aber scheinbar noch nicht ganz.
Ja, diese teils wilden Quoten im Angriff, ne? Das ist ja was, was wir vor ziemlich genau einem Jahr leider auch beobachtet haben, ne? In den entscheidenden Momenten und als es dann wirklich ans Eingemachte ging, kann ich mich genau daran erinnern, dass wir vor ziemlich genau einem Jahr bei der Heim-Europameisterschaft hier saßen und genau darüber gesprochen haben, dass in Spielen eben gegen Dänemark oder gegen Schweden, aber auch in der Hauptrunde, ja, genau daran haperte. Also es war immer, wir haben immer eine gute Abwehrleistung gezeigt, die Deutschen. Hinten im Tor brauchen wir gar nicht drüber reden, dass wir da echt zwei Weltklasse-Keeper haben. Aber vorne gerade diese Konzentrationssache mit dem Abschluss, dass da zu viele klare Torchancen vergeben wurden. Und wie du gesagt hast, eigentlich hatte man das Gefühl, dass das so ein bisschen überstanden ist. Und dementsprechend fühlte sich diese beiden Spiele gegen Brasilien so ein bisschen wie ein, ja, wie so ein Flashback an. Und ich hoffe natürlich für das DRB-Team, dass das jetzt nicht in die Köpfe wandert. Weil gerade dieses Thema Abschlussschwäche ist etwas, was sich ja auch relativ schnell mal manifestieren kann, glaube ich, gerade im Handball. Und wenn die Spieler das dann im Kopf haben, dann wird angefangen nachzudenken beim Abschluss, anstatt ja, das eigene Wurfbild, was bei jedem von diesen Spielern natürlich saustark ist. Sonst würden sie nicht für Deutschland spielen, sonst würden sie nicht in ihren Teams auf Weltklasse-Niveau spielen. Aber wenn das in den Kopf geht, dann ist das einfach ein Hemmnis, was sich durchziehen kann. Und dementsprechend hoffe ich, dass diese beiden Spiele gegen Brasilien und gerade das Thema Abschluss schnell abgeschüttelt werden kann und sich mit einem echt starken Auftaktspiel diese Woche dann einfach frei ja, freigespielt werden kann. Weil dieses Ding in meinen Augen eine reine Kopfsache ist.
Ja, das glaube ich auch. Und das ist wirklich so ein Kopfthema, weil wir hatten das, du hast ja schon angesprochen, wir hatten das schon mal, deswegen muss man jetzt einfach aufpassen, dass es halt nicht wieder genauso passiert. Ich muss natürlich aber auch sagen, Brasilien hat es wirklich gut gemacht. Also mich würde es nicht wundern, wenn Brasilien durchaus Überraschungen schaffen könnte bei dieser WM. Also ich finde, das haben die echt gut gespielt, haben Tempo gemacht. Rosa hat auch wirklich echt gute Bälle auch gehalten, das haben wir auch nicht vergessen. Also so schlecht auch teilweise die Abschlüsse waren, so gut hat er auch da wirklich reagiert, stand richtig, hat wenig gemacht, hat wirklich abgewartet, was der Schütze macht. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas Positives, was Brasilien dann auch vielleicht noch ein bisschen so als Schwung ja mitnehmen kann. Ich glaube, das ist auf jeden Fall für sie ganz wichtig gewesen, für die Brasilianer, aber natürlich aus deutscher Sicht, ja, muss man schon sagen, das war nicht ganz so gut. Ich meine, man hat ja im ersten Spiel so ein bisschen mit der zweiten Garde angefangen, ne, also mit Semper und Witzke auf der Mitte zum Beispiel, um dann so ein bisschen, ja, mal auch denen so ein bisschen Selbstvertrauen zu geben, weil es natürlich auf die drauf ankommen wird, dass sie dann natürlich auch dann die erste Sieben entlasten können. Hat nicht so ganz gut funktioniert. Ich fand dann Witzke war im zweiten Spiel deutlich besser. Also gerade in der zweiten Halbzeit, wo er dann zusammen mit Knorr auf der Mitte gespielt hat, hat er deutlich mehr das Spiel geführt, hat Knorr sehr entlastet und Knorr war dann auch für mich auch der entscheidende Spieler dann in der Crunch-Time, dass er dieses Spiel noch gedreht hat. Ich glaube, das kann man auch ganz positiv mitnehmen, obwohl es nicht so überragend gewesen ist. Das Spiel gegen Brasilien hat man es am Ende trotzdem gewinnen können. Also so ein dreckiger Sieg, sage ich es mal. Ich glaube, es kann auch ganz gut für den Kopf sein. Aber insgesamt, glaube ich, muss man auch noch sich noch ein bisschen steigern, zumal auch die Abwehrleistung in der ersten Halbzeit mir so gar nicht gefallen hat. Da waren viel zu viele Lücken, schlechte Absprachen. Das kann die deutsche Mannschaft besser auf jeden Fall.
Ja, total. Also lass mich mal vielleicht auf das von hinten so ein bisschen eingehen. Du hast die Abwehr angesprochen, die gerade im ersten Spiel auch sehr Abstimmungsschwierigkeiten hat, aber auch im zweiten Spiel jetzt nicht unbedingt geglänzt hat. Sie ist natürlich, muss sie sich irgendwie, keine Ahnung, schon wieder ein kleines bisschen neu ordnen, weil das eingespielte Trio, nenne ich es mal, eigentlich Goller, Köster, Heimann waren. Durch Heimanns Ausfall ist jetzt gerade Stutzke natürlich nachgerückt und Fischer natürlich auch schon dabei gewesen, aber Fischer und Stutzke sollen hier im Mittelblock jetzt irgendwie, ja, helfen. Sie kennen sich natürlich aus Hannover, aber das Kernduo ist natürlich weiterhin Goller Köster und gerade Julian Köster hast du meiner Meinung nach im ersten Spiel gegen Brasilien sowas von deutlich angesehen, dass er erst seit wenigen Wochen wieder auf der Platte steht nach seiner, was war es, ein Muskelfaserriss? Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, eine Bänderverletzung in die Richtung. Also, dass er noch nicht wieder bei 100% ist und dementsprechend sich über diese Vorrunde, glaube ich, auch so ein bisschen reinkämpfen wird und dann spätestens zur Hauptrunde, wo ich von ausgehe, dass die Deutschen sie natürlich auf jeden Fall erreichen, auch wieder bei 100% ist. Und dann ähnliches gilt für Johannes Goller, der natürlich auch im Laufe der Vorrunde mit einer Verletzung zu kämpfen hatte. Und ich glaube, dass gerade im Mittelblock noch Luft nach oben ist und Goller und Köster das Niveau auch steigern können und werden. Der Wegfall von Sebastian Heimann ist gerade für die Abwehr meiner Meinung nach ein extremer Verlust und kann durch Stutzke und Fischer nicht 1:1 adäquat ersetzt werden, in meinen Augen. Und das wird im Laufe der WM ein Knackpunkt werden, glaube ich, weil Köster und Goller nicht bis zum Finale oder bis zu einem möglichen Titelgewinn so viel Spielzeit covern können auf einem Niveau, das erwartet, also das dafür gebraucht wird, meiner Meinung nach. Und dementsprechend ist natürlich die Frage, ob Fischer und Stutzke über sich hinauswachsen können und sich auf diesem absoluten Weltklasse-Niveau dann hinten raus auch beweisen können und für die nötige Entlastung sorgen können, was ich leider noch nicht ganz glaube.
Ja, ich bin auch noch ein bisschen skeptisch. Also wir haben es gesehen, wenn die beiden in der Innenblock standen, also Stutzke und Fischer, war dann auch so, dass dann auch Uschins automatisch auf halb rechts stand, sodass man dann eine, sag ich mal, so deutlich offensivere Abwehrvariante gestellt hat, wie man es ja aus Hannover kennt. Also dann war das mir eher so eine 3-2-1 schon ein bisschen, wo man halt wirklich sehr offensiv auf die Halben ausgetreten ist, auf die Mittelposition. Da hat man auch noch mit Krigic auf halb links gearbeitet, großteilig, weil er auch ein Junger ist, der dann vielleicht dann ein bisschen schneller auf den Beinen ist, sage ich jetzt mal so, als einer der erfahrenen Recken. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, fand ich, aber da merkst du schon auch, dass man natürlich da auch gucken muss, dass die Abstimmungen halt passen. Da war das eine oder andere, wo man doch ein bisschen einfach durchgekommen ist für meine Verhältnisse. Aber das ist natürlich klar, das ist eine andere Abwehr, die du dann stellst, da musst du dich erstmal noch alle anderen dran gewöhnen. Deswegen, meine kam jetzt zum Hannover-Block dann ja schon arbeiten und einem Griechisch, der vielleicht dann auch nach Hannover kommt, was dann auch ein Thema ist, was ja auch gerade noch so während der WM so ein bisschen mitschwingt, sage ich es mal, kann das durchaus funktionieren, dann auch vielleicht dann mittel- bis langfristig. Aber klar, das ist natürlich ein Abfall, weil für mich Heimann eigentlich wirklich ein Abwehrrecker einfach dabei ist, der das schon wirklich sehr gut macht, der sehr erfahren ist, der sehr eingespielt ist mit denjenigen, wo du dann auch wirklich dann auch nur mal einen rausnehmen kannst. So würdest du ja immer jetzt automatisch beide rausnehmen, die du dann auch musst. Und dann musst du halt gucken, dass die beiden auch dann hundertprozentig funktionieren. Und bei Stutzke, so gut er auch spielt, gerade Hannover, das möchte ich auch echt hoch anrechnen. Also was er defensiv spielt, ist das echt richtig, richtig gut. Aber ob er es dauerhaft auf diesem Weltklasse-Niveau schafft, das will ich erstmal noch abwarten, weil er muss dann wirklich dann nochmal den nächsten Schritt einfach tun und zumal natürlich auch auf Offensiv, dann bist du dann wirklich jetzt dann auf halb links, müssen dann Krigic und Köster das lösen und ich finde, beide haben in den Spielen gegen Brasilien noch nicht auf einem überragenden Level offensiv performt, muss ich sagen, wo ich sagen würde, wow, ey, da sollte man echt Angst vor haben als Gegner, sondern es war okay, da waren immer mal wieder gute Aktionen mit dabei, aber wirklich, wo ich sagen würde, da reißt einer dieser beiden in den nächsten WM-Partien das Spiel mal an sich, sehe ich es gerade halt noch nicht und ich glaube, das ist etwas, was schon noch ein bisschen, ja, schwierig sein kann, weil sie auch beide ja so ein bisschen auch mehr das 1 gegen 1 suchen, jetzt sind nicht unbedingt diejenigen immer sind, die dann auch aus 10, 11 Meter mal hochsteigen und das Ding draufknallen. Also da ist natürlich das so ein bisschen noch eine andere Spielphilosophie, aber das wird man mit Sicherheit mal genau beobachten. Was ich auch gucken muss oder wenn ich sehr gespannt drauf bin, ist Außenquote. Fand ich in beiden Spielen auch nicht überragend. Weder Zerbe auf der einen, Steiner hat sowieso nicht. Also den einen, den er hatte mit diesem riesen Winkel, den muss er reinmachen, auch wenn er kein gelernter Rechtsaußen ist. Und sowieso auch das Spiel über Linksaußen hat mir so gar nicht gefallen, um ganz ehrlich zu sein. Also da, glaube ich, kann noch viel mehr passieren. Da kann man den noch viel mehr mit einbinden. Und auch sowieso Tempospiel. Das war für mich auch nicht vorhanden. Gegen Brasilien beide Male nicht. Also die Spiele, sage ich mal so, man merkt es ein bisschen, haben jetzt nicht so viel Hoffnung für uns gemacht, weil da schon noch ein bisschen so ein altes Gesicht da war, was man dachte, dass man das einfach losgeworden ist.
Ja, es ist total witzig, dass du auch wieder das fehlende Tempospiel ansprichst, weil genau das hatten wir ja auch, sage ich mal, in der Nachschau zur Europameisterschaft und auch in den letzten Jahren generell bemängelt und waren dann so erfreut und überrascht, das zu sehen bei den Olympischen Spielen. Und ich weiß nicht, vielleicht werden die Olympischen Spiele ein Ausreißer, ich hoffe es nicht, und baue darauf, dass diese Leistung auch einfach jetzt bald wieder, also nicht bald, sondern in den nächsten Tagen einfach wieder abgerufen wird. Warum baue ich da drauf oder warum bin ich trotzdem noch guter Dinge? Wir dürfen nicht vergessen, dass beide Siege gegen Brasilien auch natürlich für die Mentalität jetzt gar nicht mal so schlecht waren. Ne? Du hast in beiden Spielen in der ersten Halbzeit nicht performt, beziehungsweise sogar zurückgelegen und eigentlich irgendwie schon wieder so gedacht, boah, nee, das geht ja alles in die Hose, das geht alles in die falsche Richtung. Aber beide Spiele hast du dich über die Mentalität und über echt Willenskraft, Power, Kampf richtig, richtig gut zurückgezockt. Und wir haben seit 15 oder so Jahren, sagt man immer, wenn es gegen Brasilien geht oder wenn man Brasilien in die Gruppe gelost bekommt, ah, Südamerikaner, da tut man sich immer schwer, die spielen ein fieses Spiel, körperbetont. Und jetzt haben wir so ein bisschen mit dieser Silbermedaille bei Olympia erwartet, oh, die Brasilianer im Test vorher, die müssen wir richtig wegbügeln. Da müssen wir mit mindestens 10, 15 Dingern gewinnen. Und sind wir mal ehrlich, das erste Spiel wurde mit 7 Toren gewonnen. Super souverän hinten raus. Im zweiten Spiel, wo vielleicht dann noch ein bisschen was probiert wurde etc., hat man eine grottenschlechte erste Halbzeit gespielt, hat 48% Wurfquote gehabt und am Ende trotzdem 28-26 gewonnen. Also wenn du mit 48% Wurfquote in der ersten Halbzeit ein Spiel am Ende noch 28-26 gewinnst, dann sage ich, das ist auch okay. Ja, dann musst du diese Wurfquote natürlich steigern, aber nichtsdestotrotz, finde ich, sind diese beiden Spiele jetzt ja, anders als erwartet, aber wir haben, glaube ich, auch alle erwartet, dass es irgendwie so Hurra-Handball wird und wir jetzt hier über alles hinwegfegen, nur weil wir Olympiasilber geholt haben. Aber nichtsdestotrotz ist das Team ja auch immer noch
sag ich mal, recht jung besetzt. Ne? Köster, wir reden gerade immer noch über Köster, Grigic, Renas Uschin, Lukas Erbe etc. Das sind alles echt noch junge Spieler. Gut, Köster hat jetzt natürlich von denen allen, von denen, die ich jetzt genannt habe, schon die meiste Erfahrung, aber ist immer noch jetzt ja einfach noch ein junger Typ, sag ich mal. Und ich glaube, dass wir das nicht so ganz schwarz malen dürfen, was wir ja auch nicht getan haben. Also und dementsprechend bin ich trotzdem guter Dinge und glaube, dass ich die Mannschaft über diese Vorrundengruppe, die fordernd, aber nicht zu schwierig ist, optimal in dieses Turnier reinkämpfen kann, um dann ja definitiv um einen der ersten drei Plätze mitzuspielen.
Ja, schmutzige Siege gehören ja auch zu einer Weiterentwicklung einer Mannschaft.
Ja, voll. Also
von daher kann man das auch positiv sehen. Wir gewinnen auch Spiele, wenn wir nicht gut spielen. Und das kann man ja dann auch für so eine WM definitiv mitgeben. Robin, du hast die Gruppe schon angesprochen. Wir machen jetzt kurze Pause und dann schauen wir mal auf die deutsche Vorgruppe. Natürlich aber dann auf die mögliche Parallelgruppe, mit der es in die Hauptrunde geben würde. Und da kann ich mal verraten, da wartet ein Team, das irgendwie bei einer WM nicht verlieren will. Aber dazu vielleicht mehr hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir sind zurück bei Anruf am Handball-Talk und wollen natürlich den Blick auch werfen auf ja die möglich oder die Vorrundengegner und dann die möglichen Hauptrundengegner der deutschen Mannschaft. Und wenn wir auf die deutsche Gruppe schauen, Tschechien, Polen, Schweiz, das ist wirklich vom Papier eine absolut machbare Gruppe. Robin, lass uns mal mit dem vermeintlich schwierigsten Gegner anfangen, der Schweiz, wo ich so gesagt habe, okay, hey, das wird vielleicht so ein bisschen so ein Duell auf der Augenhöhe. Ich meine natürlich, klar, wir haben die Schweizer jetzt im November im Testspiel wirklich weggefegt, muss man auch ganz klar so sagen. Aber schon am ehesten so eine Mannschaft, wo ich sagen, kann uns gefährlich werden. Aber jetzt mit dem Ausfall von Manuel Zehnder, Jonas Schelke, der ja auch nicht mit dabei ist, als zweiter Mann dahinter, könnte das eine vermeintlich leichte Aufgabe für die deutsche Mannschaft werden, weil ich glaube, das tut den Schweizern schon sehr, sehr weh, dass beide nicht mit dabei sind.
Ja, also brauchen wir nicht drüber reden, bei der Schweiz sind einfach mal 7 bis 12 Tore pro Spiel ausgefallen. Das ist Manuel Zehnders Ausfall ist das Herz der Mannschaft, das damit wegfällt. Und Andi Schmid tut mir richtig leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in seiner Haut möchte ich nicht stecken vor dieser Weltmeisterschaft. Haben die Wildcard bekommen, nachdem sie sich nicht qualifiziert hatten gegen die Slowenen. Gegen die Slowenen war es, glaube ich. Und haben dann trotzdem die Chance und dann fällt dir dein Dreh- und Angelpunkt in deinem Spiel einfach weg. Ja. Die Schweiz ist dadurch ein bisschen zahnlos geworden, um mal irgendwie so ein bisschen Bildsprache zu bleiben. Und wie du schon gesagt hast, in den Quali-Spielen schon über die Schweizer hinweggefegt. Und jetzt wird es für die Schweizer ja richtig schwer, überhaupt hier den zweiten Platz in dieser Gruppe, sage ich mal, sich zu holen mit den Ausfällen. Und ich glaube, dass das für die Schweizer nicht kompensierbar ist einfach.
Ja, was ich ja so total interessant fand, halt einfach deren Auftritte jetzt als Vorbereitung. Ich meine, die haben mit 2 Toren gegen Italien verloren, gewinnen dann mit 10 gegen Kosovo und gewinnen dann mit 1 gegen die Niederlande, wo ich mir gesagt, okay, also das Niederlande-Spiel hat mich so ein bisschen am meisten überrascht, dass sie das gewinnen haben konnten. Aber ich denke trotzdem, also ich meine, es wird mit Sicherheit eine große Herausforderung für die Mannschaft einfach werden, dass sie da auch bestehen können. Das Gute ist zumindest aus deren Sicht, dass sie sich halt so ein bisschen noch einspielen können, dass sie erst gegen Tschechien ranspielen, bevor sie direkt gegen Deutschland ran müssen, weil wenn du dann gegen Deutschland spielst und dann vielleicht wirklich dann wieder unter die Räder gerätst, wie bei der EM-Quali, dann kann so eine Stimmung auch schnell mal in eine falsche Richtung laufen. Aber natürlich klar, für Andi Schmid ist das denkbar Schlechteste, was passieren konnte, dass ihm der wichtigste Mann wegbricht. Das immerhin das Gute ist, dass Lukas Meister wohl zurückkehren wird. Also er fehlte zwar jetzt ja zuletzt auch, aber er ist wohl wieder im Kader und auch soweit fit, nachdem man sich eine Innenbandverletzung zugezogen hat, aber wie sie auf Rückraummitte agieren wollen, ich glaube, das wird so ein bisschen so die spannendste Frage sein, wer die Lücke am besten auffüllen kann, weil ansonsten wird das für diese Mannschaft ja unfassbar schwer einfach zu bestehen, weil wie gesagt, sowas kannst du einfach nicht ersetzen und wenn ich dann drauf schaue, dass dann der nächste Mann quasi Felix Ehlen ist, mit 21 Jährchen, der in Bern spielt, ist das schon auf jeden Fall eine Schwächung für diese Mannschaft und ja, da willst man sicher mal gucken, wie man da vielleicht noch was machen kann, denn auch sein Backup, Luca Zikris, ist mit 19 ja auch nicht so viel älter. Es wird sogar Lenny Rubin mittlerweile als Rekord-Mitte gelistet. Ja, ich verspreche schon dafür, wie groß die Not auf dieser Position, glaube ich, gerade bei den Schweizern ist.
Schade, dass ich keinen Schweizer Pass habe.
ist Dönerband. Also die haben auch nur einen Rückraum rechten, das kommt auch noch dazu. Also von daher. Nein, aber es wird mit Sicherheit schwierig sein. Ich meine, klar, die anderen Positionen sind schon durch das Gesetz, ne? Samuel Zehner, ne, Nikola Portner im Tor hast du immer noch, der mal so ein Ding zuschnageln kann, auch wenn ich sagen muss, dass er nach dieser ganzen Doping-Thematik noch nicht wieder auf dem überragenden Top-Level ist, wie er es vorher gewesen ist. Ich glaube, das merken wir schon noch so ein bisschen anders, dass es einfach sehr an ihm genagt hat. Aber trotzdem, ich glaube, diese Mannschaft darfst du nicht unterschätzen. Und wenn die da wirklich nochmal irgendwie so ein bisschen so ein Flow reinkommen, muss man auf jeden Fall wachsam sein. Und da darf man auch gerade gegen die schnellen Außen nicht die einfachen Bälle hergeben offensiv. Das bestrafen die, glaube ich, konsequent, gerade über 10 halt einfach.
Ja, das Tempospiel, das haben die Schweizer sich natürlich auf die Fahne geschrieben. Das ist gerade bei, sage ich mal, das ist ja aber typisch für Teams wie die Schweiz, sage ich mal, ne? Diese etwas kleineren Nationen, die aber technisch gute Spieler am Start haben, weil was wir von der Schweiz wissen, ist, dass sie gerade im gebundenen Angriffsspiel auch häufig mal auch vor Probleme gestellt werden, ne? Und Probleme bekommen und dann viele Einzelaktionen brauchen. Dadurch, dass ihnen dann natürlich jetzt Manuel Zehner wegfällt, der eben diese Einzelaktionen initiiert und spielen kann wie kein Zweiter, wird der Fokus wahrscheinlich noch mehr auf eben diesem Tempospiel liegen. Und ja, es wird interessant zu sehen, wie die Schweizer sich dann gegen die Polen und die Tschechen schlagen, weil sie für mich jetzt irgendwie auf ein ähnliches Niveau, sage ich mal, leider abgefallen sind durch diese Ausfälle.
Lass uns mal mit dem deutschen Auftaktgegner anfangen, Robin, mit der Mannschaft aus Polen, die ja ein bisschen überraschend wirklich über Österreich weggefegt sind vor der WM mit 31-19 gewonnen gegen unsere Nachbarn. Das hat mich in der Tat sehr überrascht, muss ich zugeben. Aber trotzdem eine Mannschaft, wo ich sagen würde, die ist noch nicht da, wo mal die polnische Mannschaft war mit Marcin Niewski, der jetzt ja Trainer ist. Das wird für die auch ja schon noch schwierig werden, glaube ich, in die Hauptrunde reinzukommen. Also klar, das ist machbar, mit Sicherheit, aber das wird für die schon, da müssen die schon wirklich auf dem Top-Level performen, um da wirklich diesen Sprung zu schaffen.
Ja, ich glaube, dass die Polen für eine Überraschung sorgen werden. Ne? Sie haben auch die Tunesier relativ überzeugend geschlagen im letzten Test. Und haben natürlich auch schon trotzdem noch echt Erfahrung auch in ihren Reihen. Ne? Kamil Szczypczak muss man nennen, ne? Der Star der Mannschaft, Kreisläufer von Paris, einer der besten 7-Meter-Schützen in Europa, das kommt auch noch dazu. Und ich glaube, der einzige Kreisläufer, den ich kenne, der die 7 Meter wirft auf diesem Niveau. Mit Mateusz Konieczny, den Torhüter der Eisenacher, der dort auch eine gute Leistung zeigt und ansonsten halt echt ein verjüngtes Team auf die Beine gestellt bekommen, sage ich mal, das aber jetzt auch schon seit einigen Jahren, also seit ein, zwei Jahren so zusammenspielt und mich persönlich gerade in der Vorbereitung, wie du schon gesagt hast, über die Österreicher hin echt beeindruckend gespielt und auch die Tunesier jetzt problemlos geschlagen. Ich glaube, dass diese Vorbereitung den Polen Selbstvertrauen gegeben hat und das dementsprechend da auf jeden Fall reichen kann. Und dann geht es meiner Meinung nach gegen die Schweiz um Platz 2 in der Vorrundengruppe.
Ja, bin mal gespannt, ob das wirklich so werden wird. Also wie gesagt, weil es auch schon noch schwankende Leistung gezeigt hat, erinnert an das 32-32 gegen Israel in der EM-Quali und die wären ja auch fast in der Runde davor rausgeflogen, weil sie ja daheim gegen die Slowakei verloren haben. Also das wird man mal, glaube ich, so ein bisschen abwarten, welches Gesicht der Polen zu sehen bekommen, sage ich es mal so. Ich glaube, das kann auch schon wirklich, ja, durchaus wackelig sein, sage ich es mal, aber prinzipiell haben sich auf jeden Fall die Möglichkeiten, Arkadiusz Szmyko auf rechts außen ja beispielsweise auch, der ja wirklich toller Spieler ist, überragende Quoten auch teilweise zeigt und mit Sicherheit auch so die Mannschaft ein bisschen anführen wird. Und dann lass uns auch den Blick, du hast schon angesprochen, auf die Tschechen werfen, wo ja jetzt klar ist, dass Xavier Sabate zum letzten Mal während der WM auf dem Trainerstuhl sitzen wird. Danach übernimmt dann Daniel Kubisch und als Cheftrainer. Unter anderem wird dann auch Martin Galia ein Torwarttrainer dann sein, was schon ein bisschen überrascht ist, wenn man jetzt das schon vor der WM klärt. Aber ich meine, da kann natürlich Sabate, sag ich mal so, befreit auftreten mit seiner Mannschaft und ja, vielleicht eine Überraschung schaffen, Robin?
Ja, weiß ich nicht. Sehe ich nicht unbedingt. Also ich muss auch sagen, dass ich also von den Tschechen A zu wenig weiß und B, ich weiß nicht, ob es wirklich so eine kluge Idee ist, sage ich mal, vor der WM dann direkt zu sagen, ja, so, das ist hier das letzte Mal für euch, ihr dürft noch einmal ran, liebes Trainerteam, und danach ist aber auch gut. Was die Tschechen beeindruckend gemacht haben, war natürlich das Spiel gegen die Polen, nicht gegen die Polen, gegen die Portugiesen, sorry. Da sich in Portugal so lange dran zu halten und am Ende nur mit einem zu verlieren, ist, ja, würde ich sagen, mal ein Achtungserfolg zumindest. Aber jetzt ist Portugal in meinen Augen auch nicht der Gradmesser, wo Deutschland dann die Knie vor sich schlottern müssen. Also das sowieso nicht. Aber es wird ein spannendes Ding, glaube ich, nach Deutschland, wer dort wirklich sich diesen zweiten Platz holt. Und ich glaube, dass diese deutsche Gruppe somit eigentlich die spannendste Gruppe ist, was eben genau diesen Kampf um Platz 2 angeht und es dort am engsten zugehen wird, dass einer von denen Deutschland ärgern kann, sehe ich nicht.
Sehe ich auch noch nicht. Also klar, natürlich, die haben einen guten Torhüter, die haben auch erfahrene Spieler, ne, Stepan Zehmann beispielsweise oder auch ein Thomas Schmirk war. Aber ob das reicht wirklich, um wirklich ja, die deutsche Mannschaft über 60 Minuten Probleme zu bereiten, sei mal wirklich auch dahingestellt. Deswegen, ja, schauen wir mal, was sie da wirklich bei rumkommen können. Ich glaube schon, dass sie vielleicht überraschen können. Haben wir durchaus bei der WM damals in München auch gute Leistungen gezeigt, aber auch da ist man deutlich auch Grenzen aufgezeigt bekommen. Also die Ideen haben sie dann ja in der zweiten Halbzeit sowas von dominiert, haben die 5 Tore geworfen. Und ich glaube, das zeigt auch dafür, dass da noch einiges Arbeit zu tun ist. Und ich bin auch sehr gespannt, wie diese ganze Situation um diese Trainergeschichte jetzt schon vorher abgeklärt wurde, dann auch wahrgenommen wird. Ja, aber Sabata hat selbst gesagt, dass er froh darüber ist, weil sich mehr auf Block konzentrieren will. Aber ja, schon in der Tat ein bisschen kurios, wenn man weiß, okay, das ist die letzten Spiele, die er jetzt hat. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das gehen wird. Und dann lass uns den Blick werfen, Robin, auf ja, die Gruppe B, aus der die deutschen Gegner in der Hauptrunde kommen werden. Und ja, was sollen wir sagen? Wir haben wahrscheinlich das denkbar schwierigste Los dazu bekommen. Denn Dänemark, ja, was soll man sagen? Die haben seit letzten 3 WM nicht ein einziges Spiel verloren. Und ich weiß nicht, ob die auch diese WM eins verlieren werden.
Naja, du, also ich finde es gar nicht so schlecht, dass die in Gruppe B spielen und dementsprechend die deutsche Hauptrundengruppe dann ja, bestücken werden. Es wird das erste Spiel in der Hauptrundengruppe, ne? Also vorausgesetzt, Deutschland wird Gruppenerster in der Gruppe A und Dänemark wird Gruppenerster in Gruppe B, wovon wir einfach mal ausgehen. Dann kriegst du relativ früh im Spiel, in diesem Turnier, können wir uns so eine richtige Rutsche abholen, ja. Dass Dänemark Deutschland eine richtige Rutsche abgeben kann, das haben wir leider im Spiel um Gold gesehen. Ja. Das war nämlich so mit die größte Demontage, die ich in den letzten Jahren im Handball gesehen habe. Aber das können wir dann abhaken, ja. Das ist dann schon am 21. Januar ist das abgehakt, da können wir einen Haken dran machen. Dann gewinnen wir alle weiteren Spiele in dieser Hauptrundengruppe und fegen durch bis ins Finale. Und vielleicht haben wir dann eine Idee gegen Dänemark. Aber ganz realistisch gesehen, ne, du merkst den Sarkasmus da drin schon, wenn Dänemark annähernd das abruft, was dieses Team hergibt und was über die letzten, sage ich mal, 6 bis 8 Jahre von den Dänen gesehen haben, dann führt auch bei dieser Weltmeisterschaft einfach gar kein Weg an diesem Team vorbei und es ist mein absoluter Titelfavorit.
Ja, für mich ist es auch der absolute Titelfavorit, also ja, ich meine, diese Mannschaft ist so gut besetzt. Klar, natürlich, es ist kein Niklas Landin da mit dabei, aber hey, wir müssen reden, wir haben trotzdem genug gute Torhüter auf der Position, dass sie da einfach den nächsten einfach reinwerfen können. Das ist schon, ja, es ist schon Wahnsinn, dass sie da mit Emil Nielsen und Kevin Möller halt reingehen können. Und ihr denkst so, okay, das wäre ja bei allen sowas. Ist schon verrückt auf jeden Fall, was die an Qualität immer noch mit dabei haben. Und das wird mit Sicherheit auch wieder ultra spannend zu beobachten sein, wie sie da mit umgehen werden. Haben so viele tolle Spieler auf diesen verschiedensten Positionen mit dabei. Einzige Schwachstelle vielleicht so ein bisschen halt rechts außen, weil Johan Hansen halt mal so und mal so ist. Aber ja, also ich glaube an Dänemark in der Gruppe und auch in der Hauptrunde wird, glaube ich, kein Gegner vorbeiführen. Und vielleicht ist, du hast vielleicht gar nichts verkehrt, dass man in der Hauptrunde trifft, weil dann hat man sich dann erstmal zumindest nicht in den K.O.-Spielen bis zum Finale vermutlich. Das wäre schon mal ganz positiv, sage ich jetzt mal so. Da kann man da ganz glücklich drüber sein, dass man halt nicht normal gegen Gitzel und Andersson und so weiter spielen muss, sondern dass man die einmal hatte, dann ist gut und dann können wir sie dann vielleicht im Finale dann wiedersehen.
Ganz genau.
Aber lass uns auf die Gruppe schauen. Dahinter finde ich es auch vergleichsweise offen. Italien, Tunesien, Algerien. Italien zum zweiten Mal in Folge bei einem Großturnier mit dabei. Spricht nur für die Entwicklung natürlich auf jeden Fall. Mit Domenico Ebner ja auch einen guten Rückhalt im Tor. Und ich sag's mal so, dass sie jetzt Zweiter werden, finde ich jetzt nicht eine gewagte Prognose, weil das ist auf jeden Fall möglich gegen diese Meidemannschaft.
Ja, das werden heiße Matches, glaube ich. Italien, Tunesien, Italien, Algerien, aber auch natürlich Tunesien, Algerien wird ein richtig heißes Match. Also da ist super Feuer drin, ne? Das hat nochmal ganz anderen Charakter. Und ich freue mich auf, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich werde natürlich wieder mir diesen Pass holen, dass ich mir alle Spiele anschauen kann, weil gerade auf solche Spiele freue ich mich halt bei einer Weltmeisterschaft dann auch, ne? Das ist, du denkst jetzt, das ist vielleicht nicht handballerisch absolutes oberstes Regal oder Feinkost, aber da ist ja so viel Feuer drin, einfach schon vom ersten Spiel an geht es da für diese vermeintlich kleineren Nationen, die happy sind, dabei zu sein um alles und um diesen Einzug in eben diese Hauptrunde. Und dementsprechend, ich hoffe, dass die Hallen da in Herningen, Dänemark, also die Gruppe B spielt in Herningen, Dänemark natürlich, aufgrund der Dänen selbstverständlich, ja. Aber ich hoffe, dass da auch gut Stimmung in den Hallen ist, eben für diese Spiele, weil die echt viel Potenzial versprechen. Und wie du schon gesagt hast, also die Italiener sind da definitiv nicht chancenlos, sich da durchzusetzen als Zweiter. Und allein in unserer Verbundenheit zu Domenico Ebner, der ja auch schon bei uns zu Gast war, und auch mit in unserem Torhüterinnen-Special schon dabei war, würde ich den Italienern einfach gönnen.
Ja, ich auf jeden Fall auch. Also das ist auf jeden Fall, ich glaube, wenn du die Italiener gefragt hättest, in was für eine Gruppe sie vorher reinkommen, ich glaube, über Tunesien und Algerien hätten sie sich als Gegner nicht beschwert. Weil das wirklich, Tunesien ist nicht mehr so überragend, wie sie es mal gewesen sind. Wir erinnern uns an Anfang der 2000er, wo sie ja da die Heim-WM hatten und da wirklich einen tollen Kader hatten, aber seitdem auch so ein bisschen nach der Form suchen, zumal jetzt auch Mo Damulja ja ausfallen wird, was für die natürlich eine Riesenschwächung ist, dass deren wichtigster Mann nicht mit dabei sein wird. Und ja, sagen wir ganz ehrlich, Algerien, die spielen, die zeigen guten Handball und so, aber dass die da jetzt hinkommen und sicher da in die nächste Runde einziehen, da einmal dahingestellt. Also klar, die Leistungen machen auf jeden Fall ein bisschen Hoffnung, dass es bald besser werden wird, aber ja, also viel mehr, glaube ich, wird es auch nicht werden. Die sind beim Spiel um Platz 31, beim letzten Mal haben sie knapp gewonnen gegen Uruguay. Also spricht dafür, wo die herkommen. Also es wird wirklich machbar für die Italiener auf jeden Fall.
Und für die Italiener ist es natürlich auch einfach traumhaft, glaube ich, und einfach nur geil, dann 20.30 Uhr gegen Dänemark in Herning. Das ist doch, Alter, da hast du doch Gänsehaut pur und hast einfach nur Bock, ey. Da ist doch dann, zwar werden die Dänen wahrscheinlich über die Italiener hinwegfegen, aber allein die Stimmung dort ist ja schon, die nimmt dich ja schon mit und zündet dich komplett an. Und vielleicht hast du dann ja schon Platz 2 gesichert, weil es das letzte Spiel für die Italiener in der Gruppe ist, in der Gruppe B. Und dann nehmen sie einfach diese Stimmung mit in die Hauptrunde. Also das ist ja großartig.
Ja, das denke ich auch. Ich glaube, da gibt es viele Spiele, die davon auf jeden Fall schwärmen werden, wie toll das auf jeden Fall dort gewesen ist. Dann würde ich sagen, wir mal eine kurze Pause und schauen natürlich auf die weiteren Gruppen hinaus. Und natürlich gibt es noch einige spannende Gruppen, deswegen bleibt dran hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, dann sind wir zurück und wollen natürlich jetzt auch den Blick auf die weiteren Gruppen werfen und dann auf Gruppe C, Gruppe D, die beide in Kroatien spielen werden und sich dort messen werden. In Poreč ist natürlich sehr, kommt mir sehr entgegen, dass die Ungarn anreisen, Nordmazedonien, die Österreicher haben es auch nicht so weit nach Kroatien. Also ich glaube, da kann man zumindest auf stimmungsvolle Spiele freuen, Robin, gerade in Gruppe D dann natürlich, wenn ich da sehe, dass Ungarn, Nordmazedonien, Niederlande und der einzige WM-Neuling Guinea spielen werden. Und ich glaube, für Guinea gibt es dort nichts zu holen, aber dahinter finde ich das spannend. Also die Ungarn haben ja wirklich bei Olympia sehr überzeugt. Die Niederländer sollte man immer auf der Rechnung haben. Gut, Nordmazedonien muss man mal gucken, wie sie sich zeigen werden, weil sie ja so ein bisschen im Umbruch sind, aber ich glaube, ich habe Bock auf diese Gruppe.
Ja, absolut. Also es ist definitiv eine der spannenderen Gruppen. Ich würde sagen, gerade Gruppe F, Gruppe E und Gruppe D, das sind so die drei Gruppen, wo wirklich Feuer drin ist, wo wirklich Spannung auch drin ist, wo wir auch spannende Spiele sehen werden und der Ausgang vielleicht noch nicht so ganz klar ist, sage ich mal. Ja, stimmungstechnisch Ungarn, Nordmazedonien in Kroatien, das wird einiges reißen. Ja. Die Niederländer, weiß ich nicht, die sind inzwischen so handballverrückt, die werden vielleicht sogar auch ein paar den Weg nach Kroatien finden, kann ich mir vorstellen. Ja, und Guinea ist natürlich, ja, einfach geile Story, ne? Also, das ist halt irgendwie eine totale Wundertüte, aber ich glaube, dass wir da nicht großartig viel erwarten brauchen. Und da das Thema dabei sein ist alles heißt.
Ja, genau. Also das glaube ich auch. Das ist mit Sicherheit für Sie eine Riesenerfahrung. Wir haben ja im Spiel um Platz 5 letztes Jahr bei der Afrikameisterschaft die Demokratische Republik Kongo geschlagen. So ist richtig. Deswegen bin ich mal gespannt, ob sie da was sehen kann. Das ist natürlich wirklich so eine große Wundertüte. Klar, es gibt auch schon Spieler, die in Frankreich mit dabei sind, wo man mit Sicherheit mal auch dann genau ein Auge drauf werfen kann, inwieweit sie performen werden. Aber das wird natürlich aufgrund von, ich glaube, die haben 1000 registrierte Handballspieler, natürlich für sie eine Riesenherausforderung, dann halt gegen solche Nationen zu bestehen. Aber ich glaube, das kann man als wichtigen Schritt auch für die Entwicklung mitnehmen, weil natürlich einfach auch aufgrund der Diskussion, die es ja gerade gibt um Handball, ob sie jetzt bei den Sommerspielen dabei bleiben oder generell olympisch bleiben, aufgrund dessen, dass halt nicht so viel außerhalb von Europa an Medaillenkandidaten gibt, vielleicht auch schön zu sehen, dass da vielleicht noch eine Nation gibt, die dann wirklich dann auch dauerhaft dann dazukommen kann und dann dort eine Art Handballkultur entsteht, sodass man da auch ein bisschen mehr dafür machen kann, dass der Handballsport dann auch auf jeden Fall olympisch bleiben wird, ja.
Ja, definitiv. In der Gruppe, glaube ich, muss ich sagen, also sehe ich dann Ungarn noch als, ja, eher als Favoriten, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Ja. Und glaube, dass sie sich da doch am Ende dann recht souverän durchsetzen werden als Gruppenkopf. Und dann geht es natürlich darum, ob Nordmazedonien oder Niederlande, die werden den zweiten Platz unter sich ausspielen.
Ja, das glaube ich auch. Ich bin da gespannt, ob der immer noch junge Roland Mikler wieder überragend halten wird in 42 Jahren. Der wird auch nicht müde, weiter in der Nationalmannschaft zu spielen. Und dann lass uns, Robin, den Blick werfen auf Gruppe C. Und für mich spannend ist, wie sich die Franzosen schlagen werden. Gerade auch nach der ja doch bitteren Pille gegen die deutsche Mannschaft bei den Olympischen Spielen. Kein Medaillenspiel gehabt. Unglaublich bitter ausgeschieden. Das im letzten Spiel von Nikola Karabatic. Dann auch die Probleme, dass Dika Mem lange ausgefallen ist, der jetzt wohl auch wieder fit ist, und auch ein Brandy, der nicht hundertprozentig fit in dieses Turnier reingeht. Bin sehr gespannt, wie sie sich präsentieren werden, die Franzosen, weil das ist schon so ein bisschen so eine kleine Wundertüte, würde ich es mal sagen.
Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Also ich sehe sie auch als Wundertüte. Sie haben jetzt natürlich irgendwie, sie hatten im Test gegen die Portugiesen, das war... Ja, also ich habe es nicht gesehen, aber ich habe natürlich irgendwie, ich habe da ein bisschen Nachlese betrieben. Also das klingt nach einem sehr wilden Handballspiel, ne? Wir reden hier von 44, 38. Da ging's ordentlich zur Sache, muss man sagen. Aber die Franzosen, ja, ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass sie jetzt so richtig einen Umbruch eingeleitet haben irgendwie und immer noch so ein kleines bisschen, ja, sich selbst finden müssen auch erstmal. Und das sehe ich noch nicht so ganz, das sehe ich noch nicht so ganz eingeleitet, diesen Prozess. Und ich glaube, dass diese Findungsphase dazu führen wird, dass sie das erste Mal nicht seit längerer Zeit, das erste Mal nicht, also abgesehen jetzt von Olympia, auch jetzt mal bei einem WM- oder EM-Turnier eben nicht in die Medaillenspiele reinkommen werden und sich da, dementsprechend dann danach mal die Augen öffnen müssen und sagen müssen, so, jetzt müssen wir hier mal einen Neustart, Umbruch einleiten.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich meine, die Gruppe natürlich für sie ist wirklich machbar. Du hast Kuwait, du hast Katar, beides ja, musst du im Vorbeigehen besiegen. Und die Österreicher, die jetzt natürlich aufgrund, wir hatten es angesprochen, der Niederlage gegen die Schweizer auch nicht mit so viel Selbstvertrauen reingehen. Aber ich glaube, gerade die Österreicher, das kann schon noch eine eklige Aufgabe für die Franzosen werden. Gerade wenn dann hinten Konstantin Möstl heiß läuft, dann will ich erstmal sehen, dass die dann auch ruhig bleiben und ihren Stiefel runterspielen, weil ich glaube auch schon, dass dieses Olympia-Debakel immer noch in deren Hinterkopf verschwingt. Und wenn es da mal nicht so läuft, glaube ich, kann man das schon, kann das schon noch Auswirkungen auf jeden Fall auf den Verlauf des Turniers haben.
Ja, definitiv, definitiv. Aber ich glaube, dass sie sich in der Hauptrunde noch durchsetzen, in der Gruppenphase, in der Vorrunde in Gruppe C schon noch durchsetzen werden. Die Österreicher werden sie definitiv vor Herausforderungen stellen. Die Österreicher sind echt ein
fieser Gegner geworden inzwischen, meiner Meinung nach. Ein gutes eingespieltes Team beisammen und die meisten Spieler der Österreicher sind auch in guter Form. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Franzosen da noch den Kopf aus der Schlinge ziehen können, aber in der Hauptrunde wird es dann schwierig.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also wie gesagt, die Österreicher, wie gesagt, die sind auf einem guten Weg, also mit mir auch, dass ja noch ein bisschen mehr und mehr so Nationalspieler dann auch reingekommen sind, ja, zum Beispiel Tobias Wagner, der jetzt auch Bundesliga spielt, Lukas Herburger, ja, zeitweise sogar Innenblock bei den Füchsen Berlin spielt. Also merkt man schon auch, dass da so eine Generation gewachsen ist, die auf jeden Fall echt gut ist und die auch echt was kann. Ob es denn wirklich reichen wird, da dann wirklich dann auch ja, auf einen der ersten zwei Plätze in der Vorrunde oder in der Hauptrundengruppe reinzukommen, das wird man mal abwarten. Das wird mit Sicherheit eine enorme Herausforderung für die Mannschaft werden. Aber ja, wenn die können, eine starke Abwehr hinstellen und dann lass die mal kommen. Also da bin ich mal sehr gespannt, inwieweit ja wirklich dann auch die Ungarn oder auch andere vor Probleme stellen können, weil das wird mit Sicherheit so die Herausforderung sein. Klar, Frankreich wird vielleicht ein bisschen schwer werden, aber dahinter, hey, warum nicht? Ich meine, versuchen kannst du es auf jeden Fall. Du hast bei der EM schon gut mitgespielt und dann kann man vielleicht dann auch wirklich da mal den einen oder anderen Großen dann noch ein bisschen ärgern.
Ja. Ja, klar.
Lass uns dann den Blick auf Gruppe E werfen. Robin, du hast es auch angesprochen, eine durchaus spannende Gruppe, Norwegen, Portugal, Brasilien, USA. Ich meine, die Amerikaner werden es ein bisschen schwerer haben in der Gruppe, aber ansonsten finde ich die vergleichsweise relativ offen, weil die Norweger für mich nicht überragend in der Form sind. In Portugal, Brasilien, ich meine, gerade Brasilien nach den Auftritten gegen Deutschland, ey, ich würde mich nicht wundern, wenn die nicht Dritter werden, sondern Platz 2 und Platz 1 sogar vielleicht schaffen können.
Ja, es wird also es ist für mich die spannendste und definitiv ausgeglichenste Gruppe, wo wir, also wo ich definitiv auch ein Augenmerk drauf schmeißen werde, da mir die Spiele definitiv nach Möglichkeit anzuschauen, wenn es zeitlich auch neben der Arbeit her einfach ein bisschen passt, weil dort können wir auf jeden Fall Action erwarten. Und du hast es schon angesprochen, ich sehe Brasilien und Portugal zum Beispiel komplett auf Augenhöhe und die Norweger schon noch ein kleines bisschen darüber also wenn wir jetzt mal rein von der Normalform und auch der individuellen Klasse im Team ausgehen, ne? Wenn die Brasilianer, sag ich mal, ihre Leistungen, die sie gegen die Deutschen gezeigt haben, konservieren können und da auch die ganzen positiven Sachen draus mitnehmen können, dann können sie die Norweger an einem schlechten Tag schlagen, aber wenn die Norweger, sag ich mal, gut ins Turnier reinkommen, dann ist es natürlich einfach schwierig für sie. Also, weil dann wird es nicht funktionieren.
Ja, definitiv. Also, das.
Rein von der Qualität her.
Ja, natürlich. Also, wie gesagt, die US-Amerikaner, ich glaube, da geht es einfach darum, dass wir einfach so ein bisschen die nächsten Schritte machen können, um einfach da auch vielleicht dann wirklich mal einen größeren zu ärgern, sage ich es mal, aber das ist natürlich mit so einer ausgeglichenen Gruppe mit drei oder mit zwei Europäern und einem guten Südamerikaner natürlich alles andere als einfach, was da vor ihnen steht. Also dann vielleicht eher so ein, keine Ahnung, Kuwait oder sowas beispielsweise besser geholfen als jetzt Brasilien. Ist das schon für sie, wie gesagt, schwierig, aber ich denke, auch das kann man ja mitnehmen, weil du hast in allen drei Spielen halt nichts zu verlieren. Und da kann man auf jeden Fall da vielleicht auch mal überraschen, vielleicht auch mal ein bisschen gucken, dass man auch ein bisschen unorthodox vielleicht auch mal rangeht in so gewisse Spiele. Und ansonsten, ja, das wird unfassbar spannend. Also ich fand es interessant zu lesen, dass der norwegische Nationaltrainer gemeint hat, das ist die beste Karte, die er je hatte. Ist auf jeden Fall eine Ansage. Ob es dann reicht, natürlich auch vor heimischem Publikum das so umzusetzen, ist halt die Frage, weil wir haben schon öfter darüber geredet, dass die Norweger gute Spieler halt haben, aber die Umsetzung halt dann halt immer noch in den letzten Momenten gefehlt. Und da bin ich dann halt so ein bisschen skeptisch, ob das jetzt besser wird.
Ja, total. Norwegen hat gegen die Spanier verloren jetzt im Test, ne? Ich hatte die Spanier eigentlich schwächer eingeschätzt. Die haben jetzt aber in all ihren Tests echt gute Leistungen gezeigt. So. Und Norwegen ist immer so, es fehlt, wie du sagst, es fehlt irgendwie dieser letzte Schritt, um dann wirklich mal auch den großen Wurf zu schaffen, beziehungsweise sich dann da auch in der Weltspitze zu etablieren, da sind sie meiner Meinung nach noch weiter von weg, als es die Deutschen sind. Und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es dann auch immer so ein bisschen hapert an der Motivation. Aber das will ich den Norwegern natürlich jetzt auch nicht unterstellen. Und ich bin mal gespannt, was natürlich auch diese Kräfte freisetzen können, wenn sie dann in Oslo vorm Heimpublikum spielen. Ne? Das kann natürlich auch dazu führen, dass sie diese Gruppe dann dominieren. Also, und das ist ja das Schöne daran eigentlich auch, ne? Wir sehen uns die Form an, sage ich mal, aber Es kann natürlich auch jetzt sein, wenn die Norweger mit dem Heimpublikum im Rücken, kann es natürlich auch dazu führen, dass sie jetzt diese Gruppe dann ja sehr deutlich zu ihren Gunsten gestalten, weil eben, wie wir schon gesagt haben, die Qualität dafür auch da ist.
Ja, definitiv. Also die Qualität haben sie ja auf jeden Fall. Und ich glaube, manchmal hängt so ein bisschen bei mir so ein Eindruck immer ein bisschen davon ab, wie gut Sander Sargosen an dem Tag drauf ist. Da bin ich auch sehr gespannt, wie er sich zeigen wird. Gibt ja auch Gerüchte, dass er eventuell Kloster verlässt und nach Aalborg geht. Aber ich glaube, er wird mit Sicherheit auch daheim. Ich meine, das ist deren erstes Heimturnier jemals einer norwegischen Nationalmannschaft. Dass die da motiviert sind, dass das natürlich auch eine Last sein kann, ist ja, glaube ich, allen klar. Also von daher bin ich sehr gespannt, wie sie sich präsentieren werden. Wie gesagt, die Möglichkeiten haben sie: Magnus Röth, Sander Sargosen, Christian O'Sullivan ist mit dabei, Kjetil Robin Tønnesen, die Torhüter mit Torben Bjerkerud beispielsweise, auch sehr gut besetzt. Du hast Sebastian Barthold mit dabei, der auch auf Top-Niveau spielt. Also da ist schon auf jeden Fall Qualität vorhanden in diesem Kader und ich glaube, das kann auch weit gehen, aber wird halt, wie gesagt, so ein bisschen halt damit abhängen, wie sie sich halt vor allem im Publikum präsentieren können, ob es eine Last für sie ist, ob es eine Befreiung für sie ist. Das werden wir mal auf jeden Fall ganz genau beobachten. Und du hast dich schon angesprochen, die Parallelgruppe F mit Spanien, mit Schweden, mit Japan und mit Chile. Und gerade die Spanier hat mich ja sehr überrascht bei den Olympischen Spielen, aber ich habe es ja schon gesagt, ich möchte das nicht überbewerten, weil halt es einfach nochmal komplett anderer Aufbau des Turniers ist. Aber auch gerade die mit den beiden sehr jungen Shikusa-Brüdern, ist das eine spannende Kombination, dass sie jetzt so nach und nach diese jungen Spieler einbauen, auch wirklich ja, die haben ja echt national oder international in den Jugendturnieren echt überzeugt. Und gerade diese zwei, ich glaube, an denen werden wir ganz viel Spaß haben bei diesem Turnier.
Ja, absolut. Die Spanier haben das meiner Meinung nach eingeleitet und sind auf einem extrem guten Weg, was die Franzosen, sage ich mal, noch vor sich haben. Sie haben die Spieler, ne? Sie haben die Spieler in ihren Reihen, die nachrücken können. Und die Spanier haben es jetzt geschafft, sage ich mal, die zu integrieren. Und ich freue mich drauf, sie jetzt, sage ich mal, bei ihrem ersten großen Turnier da zu sehen und diese Mischung auch beobachten zu können, ne? Die Duschebajew-Brüder, dann die jungen Spieler. Das wird ein cooles Ding. Und ja, dementsprechend wird die Gruppe auch sehr, 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 sehr spannend. Spanien und Schweden gelten für mich, also sind natürlich die Gruppenköpfe, ne? Die werden den ersten Platz unter sich ausspielen. Und ja, die Schweden halt, boah, sie tun mir so leid, ganz ehrlich, so verletzungsgebeutelt einfach. Jetzt kurz vorher auch noch Max Dari, Abwehrchef, ausgefallen. Felix Klar ja sowieso schon seit langer Zeit raus mit Verletzungen. Ich glaube, für die Schweden wird es richtig, richtig schwer, an die Ergebnisse der letzten Turniere anknüpfen zu können.
Das Gefühl habe ich auch. Also ich glaube, es wird für die wirklich alles andere als einfach werden. Das wird für die eine Riesenherausforderung zu sein. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie sie das hinkriegen. Weil du hast angesprochen, Felix Klar, das ist schon auf jeden Fall eine Schwächung, dass er nicht mit dabei sein kann. Ein Max Dagi, auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, die er normalerweise an diesem Kader einnimmt. Also das wird nicht einfach werden. Natürlich klar, die Hauptrundengruppe, die Vorrundengruppe sollten auf jeden Fall meistern. Das ist auf jeden Fall auch schon möglich. Aber dahinter wird es, glaube ich, doch schon herausfordernd, wie sie damit umgehen, wie sie den Kader gestalten werden und wie sie es auch einfach hinbekommen, dann natürlich dann auch in der Hauptrunde zu performen, weil, wie gesagt, die Gegner, die du dann bekommst, es wird kein Fallobst sein, also die werden auch high sein und ihre Chance auch ein bisschen wittern, je nachdem, wie sich die Schweden in der Vorrunde präsentieren, aber ja, das tut natürlich richtig weh, ne? Gerade auch, weil du natürlich mit Sicherheit noch ein bisschen was gut machen willst, weil du daheim natürlich auch vor vielen, auch wie die schwedischen Fans, denn von Schweden nach Oslo ist es ja gar nicht so weit, die werden sie auch mit Sicherheit alle heiß, aber das wird nicht einfach werden, dass sie da wirklich ja immer die Top-Leistung abrufen können, weil einfach, wie gesagt, wichtige Spieler dort fehlen.
Ja.
Genau, Japan, Chile, also für mich Japan wahrscheinlich ein bisschen vor, auch wenn natürlich Chile sich immer so ein bisschen so besser wird nach und nach, aber die Feuchtmann-Brüder können da nicht alles retten.
Nee, nee. Und die Japaner haben einfach eine Spielidee, ne? Also
Genau.
das ist, die folgen einem klaren Plan, rücken davon nicht ab und machen so darüber ihr Ding, ne? Und das wird, glaube ich, gegen ein unorthodoxes Team, das sich nur auf die Feuchtmann-Brüder konzentriert, wie die Chilenen, etwas schwierig, sage ich mal, zu knacken sein. Und dementsprechend, ja, geht's da irgendwie, wer als Gruppendritter dann noch mit in die Hauptrunde geht, weil die Gruppendritten gehen ja mit. Und da ist es dann spannend, ob die Chilenen oder die Japaner, und dann geht das ja hinten raus dann um
Diese Platzierungsspiele im President's Cup, im unbeliebten President's Cup.
Ja, genau. Das will natürlich sicher beide Teams vermeiden. Viele schielen ein bisschen drauf, ob sie es wirklich schaffen. Werden wir mal, ja, genauestens dann beobachten, hätte ich jetzt
Ja.
mal gesagt, weil das wird schon mit Sicherheit für sie eine große Herausforderung werden. Da würde ich sagen, machen wir mal eine kurze Pause nochmal und kommen gleich zurück und reden hier weiter bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de über die verbliebenen zwei Gruppen und natürlich noch unsere Predictions für das Turnier. Dazu liegen bleibt dann hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Dann sind wir wieder zurück hier bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und haben jetzt noch ja, zwei Gruppen im Programm, bevor wir dann auch dann wirklich dann über unsere Favoriten reden werden. Robin, Gruppe G, Island, Slowenien, Kuba und Kap Verde. Ja, also ich glaube, Slowenien, Island, glaube ich, dass die beiden vorne weggehen, ist, glaube ich, gar keine Diskussion. Und dann bin ich mal gespannt, wer zwischen den beiden ist, weil Kuba als erster der Nordamerikameister schafft mit Sicherheit eine Mannschaft, die man nicht außer Acht lassen dürfte, aber Kap Verde auch zum wiederholten Male mit dabei. Mal gucken, ob die vielleicht auch was reißen können, sag ich's mal.
Naja, sie können vielleicht gegen Kuba was reißen, aber dann war es das, glaube ich, leider auch schon für die Kapverdischen Inseln. Spannend wird natürlich Slowenien gegen Island. Das sind zwei Teams, die ich fast auf Augenhöhe sehe. Also das könnte gerade in Gruppe G vielleicht so mit der spannendste Kampf um den Gruppensieg sein. Außer Gruppe H noch, zu der wir gleich noch kommen. Also in den beiden letzten Gruppen wird es richtig spannend, wer sich als Gruppenkopf da durchsetzen kann. Die Isländer natürlich auch, ja, hart gebeutelt, ne, mit dem Ausfall von Ómar Ingi Magnússon. Da bricht ihnen natürlich schon der Entscheidungsspieler einfach weg, ne? Also er macht vom 7-Meter-Strich seine 5 bis 7 Tore pro Spiel. Er macht aus dem gebundenen Spiel seine 5 bis 7 Tore pro Spiel. Wenn dir die wegfallen, einfach mal eben so, dann, boah, das kriegst du nicht einfach so ersetzt. Vor allen Dingen, weil Gísli Kristjánsson einfach irgendwie nicht in der Form ist, die er letztes Jahr hatte, meiner Meinung nach. Aaron Palmason ist einfach ein alter Weltstar. Das muss man leider einfach so sagen. Ja, dementsprechend sehe ich vielleicht einen kleinen Vorteil bei den Slowenen.
Ja, zumal ja auch Aaron Palmason ja auch in der Vorrunde nicht zum Einsatz kommt, ist ja auch verletzt.
Stimmt, genau.
Ne?
Ja.
Genau, deswegen wird er auch da nicht mitspielen. Ich bin mal gespannt, ob das positiv ist oder negativ für die Isländer, weil natürlich Aaron Palmason mal so ist. Ne? Wir kennen ihn, er ist ein unglaublich hochveranlagter Spieler, aber auch manchmal in gewissen Situationen, ich will nicht sagen, wirkt er loslos, aber dann wirkt er halt irgendwie nicht so auf diesem Top-Level, was man sonst so von ihm gewohnt ist. Also von daher kann er durchaus auch noch ein bisschen mehr gehen, sage ich es immer so ganz lieb. Deswegen, ja, bin ich mal gespannt, wie es dann wirklich laufen wird, wie er sich zeigen wird, wie er sich präsentieren wird. Die Isländer auch dann ohne ihn. Ich finde, Elver Jönsson natürlich spielt bei Melsung überragende Hinrunde bisher. Ganz, ganz wichtiger Spieler. Ich bin mal gespannt auf Rückraum rechts. Ich meine, Viggo Kristjánsson ist für mich derjenige, der davor weggehen muss. Bei Taito und Einarsson weißt du nie, was du bekommst offensiv, was für eine Leistung, ob es eine sehr überragende sein wird oder eine, wo er wieder Dinge wirft, die dir nur an den Kopf fassen kannst dafür. Deswegen bin ich da sehr gespannt, ob wir nicht vielleicht sogar auch teilweise vielleicht so mit drei Rechtshändern im Rückraum sehen würden. Kann ich mir vorstellen, so Smarason, Kristjánsson und Jönsson. Das wäre schon so ein geiler Rocker-Rückraum, so mit diesen dreien da hinten drinne. Das wäre, glaube ich, richtig, richtig Spaß zuzuschauen. Und ansonsten, ja, ich meine, heute sind sie sehr, sehr stark besetzt. Und da werden sie mit Sicherheit auch einige vor Probleme stellen. Einmal den ultra-alten Björgvin Gustafsson und dann hast du aber auch Viktor Holmgrímsson, der natürlich auch starke Leistungen gezeigt hat schon. Und ja, dann werden wir mal weiterschauen, Robin. Für mich eigentlich die spannendste Frage ist in dieser Gruppe, kann Slowenien das, was sie bei Olympia gezeigt haben, wiederholen? Weil das ist so ein bisschen so, die zeigen immer mal wieder überragende Turniere, aber das dann zu bestätigen, da tun sie sich immer unfassbar schwer mit.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und die Mannschaft ist jetzt auch, ja, so, sie ist nicht mehr die ganz jüngste Mannschaft. Sie hat gerade im Test gegen Kroatien hat sie mich enttäuscht irgendwie ein bisschen, muss ich sagen. Da hat sie dann doch recht deutlich mit 8 verloren. Und das, obwohl sie mit Top-Besetzung gespielt hat. Ich weiß es nicht. Also ich sehe es ein bisschen schwierig. Torhüter sind jetzt nicht so in Topform, gerade Clement Verlin in Erlangen, boah, ey, weiß ich nicht, wo der sein Selbstvertrauen gerade hernehmen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Roman Lesjak natürlich, ja, Legende irgendwie für die Slowenen, ne, steht da auch schon seit Ewigkeiten im Tor. Aber es wird spannend zu sehen sein, wie du schon gesagt hast, ne? Und dann Wie sind Bombardsch und Sarabec drauf, die ja meiner Meinung nach echt starke Olympische Spiele gespielt haben und vom Papier her würde ich sagen, ist es ja einfach ein saustarkes Team, ne? Extrem viel Champions League dabei, aber immer wieder eine Wundertüte. So wird auch darauf ankommen, wie sie ins Turnier reinkommen. Ich glaube, dass es ihnen in die Karten spielen wird, dass sie erstmal gegen Kuba und die Kapverden spielen und dann am Ende in der Vorrunde erst die Isländer kommen. Weil dann können sie so ein bisschen in diesen Flow reinkommen und ich glaube, dass es gerade für die Slowenen ist das viel wert. Und sie werden natürlich auch, glaube ich, viel Unterstützung von den Fans bekommen, weil sie ja in Zagreb spielen, in Kroatien, was natürlich direkt um die Ecke ist.
Ja, das wird auf jeden Fall helfen. Also das ist auf jeden Fall so. Natürlich, kurz ergänzt, also Oleksijek mittlerweile schon in Kielce spielt, ne? Das dürfen wir nicht auch vergessen. Aber klar, ich meine, auch da hat er noch nicht so überragende Leistung gezeigt, finde ich. Also es ist ganz, ganz gut und so. Und natürlich, klar, ich meine, du hast es angesprochen, die müssen natürlich performen, Bombardsch und Sarabec, aber natürlich auch Alex Vlahos muss überzeugen. Ich finde auch, der hat bei der Olympischen Spielen hat der echt gut gespielt, war ja eine wirklich, wirklich wichtige Rolle eingenommen, gerade offensiv, viele, viele Tore erzielt. Den Domen Markus, den wir auch nicht vergessen, der ist auch noch mit dabei, der spielt auch bei Barcelona und ist 24 Jahre alt. Also da ist schon Qualität auf jeden Fall auch vorhanden und ich denke, die können auch wieder eine eklige Abwehr stellen. Also wenn du überlegst, dass du Blas Blagotinschek da im Innenblock hast, den musst du erstmal umspielen. das ist definitiv so, aber ja, ich denke schon, dass sie mithalten können. Ob sie es dann wirklich nochmal so bestätigen können, das werden wir mal abwarten. Ich glaube, da sind wir einfach mal sehr gespannt drauf, wie das einfach so werden wird. Ich habe da noch so ein bisschen Bedenken, sage ich es mal so, aber ey, die darfst du, glaube ich, nie abschreiben, weil die immer irgendwie mal in so einen Flow reinkommen können und dann dir da irgendwie ganz, ganz ja, eklige Abwehr hinstellen können und dann auf einmal dich so fragst, okay, ey, ich werde dieses Spiel eigentlich verloren, weil so überragend sind die eigentlich nicht, aber sie sind dann doch wirklich schon eingespielt und das ist auf jeden Fall etwas ein Punkt, der da sehr, sehr hilfreich ist für diese Mannschaft, dass die da schon noch seit einigen Jahren einfach sich kennen, wissen, was der Gegner macht oder was der Mitspieler macht in bestimmten Situationen und das kann ihnen auf jeden Fall doch schon ein bisschen da entgegenkommen. Und dann lass uns, Robin, den Blick werfen auf die letzte Vorrundengruppe und da haben wir die Kroaten natürlich mit dabei, daheim. Wissen wir jetzt schon, das werden stimmungsvolle Heimspiele werden in Kroatien, sag ich.
Ey, das wird knallen. In der Gruppe willst du einfach nicht drin sein, glaube ich. Ey, das ist also, das wird der absolute Hexenkessel hoch 10 dort. Und ich sag dir, die Kroaten werden über die Ägypter, die Argentinier und die Bahrainer herfegen. Ne? Also wir brauchen gar nicht drüber reden, dass das Spiel gegen Ägypten, dass das irgendwie ein bisschen eng oder spannend werden könnte. Auch wenn die Ägypter echt große Schritte gemacht haben, großartiges Team beisammen haben. Ey, die Kroaten können, sag ich dir, die werden ja dann auch die Hauptrunde in Kroatien spielen und ey, für die Kroaten, sag ich dir, kann es richtig weit gehen. Wenn ein Team einen Heimvorteil nutzen kann und nutzen wird, dann sind es die Kroaten. Also ich kenne keine Nation, die zur erweiterten Weltspitze gehört, die sich so von Emotionen tragen lässt, wie dieses Team. Und das werden krasse Spiele, da freue ich mich richtig drauf.
Ja. Zumal, das dürfen wir nicht vergessen, die spielen bis zum Halbfinale in Kroatien.
Ja.
Das heißt, die ganzen Fans werden mit Sicherheit, das wird ein Meer an kroatischen Flaggen geben. Das kannst du gar nicht, kann ich mir jetzt schon gar nicht, ich kann es mir schon nur ausmalen, wie das werden wird, weil die wie bescheuert überall sein werden. Die werden da wirklich ordentlich Rambazamba machen, um ihre Mannschaft nach vorne zu peitschen. Also das wird, glaube ich, das werden eben die stimmungsvollsten Spiele sein. Da bin ich mir jetzt schon eigentlich fast sicher. Und ich meine, die fangen ja auch super einfach an. Du spielst gegen Bahrain, den einfachsten Gegner, hast dann ein Team, was vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Und dann zum Ende halt gegen Ägypten. Und dann bist du auf jeden Fall in Topform, dann bist du eingespielt und dann kannst du es halt richtig knallen lassen. Und da mache ich mir mit Dago Sigurdsson auf der Trainerposition eigentlich keine Gedanken, weil ich glaube, er hilft diesem Team nochmal mehr und kann ja auch gerade taktisch nochmal den ein oder anderen Kniff mitgeben. Und das kann halt auch gegen so Mannschaften wie Ägypten noch wirklich sehr vom Vorteil sein, wenn du da so einen ja, Taktikfuchs auf der Bank hast.
Ja, und die haben ein geiles Team beisammen, ne? Das genau davon lebt. So, ey, guck dir die Mitte an, Lukas Sindrich und Domagoj Duvnjak, das sind Spieler, die genau dafür geboren sind.
Ja,
für so eine Heimweltmeisterschaft. Also der Inbegriff dieses Teams und dessen, wovon wir gerade geredet haben, aber dann natürlich auch brutale Qualität. Ivan Martinovic spielt eine großartige Saison, meiner Meinung nach, Rückraum rechts. Tin Lucin ist geiler Steineschmeißer einfach. Er haut die Dinger da rein. Das ist nicht mehr feierlich. Also, ey, die Kroaten, muss man wirklich sagen, ich glaube, dass bei denen echt viel gehen wird.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und wie gesagt, ey, die spielen bis zum Halbfinale können die nur in Kroatien spielen. Und warum sollen die nicht vor den heimischen Fans? Wir wissen das, die werden da so gepusht werden. Warum sollen sie es halt nicht dann doch schaffen bis ins Halbfinale und dann vielleicht sogar ins Finale einziehen? Also mit dem Kader, mit dem Trainer, das wird es mich halt nicht überraschen. Zumal ja auch Dominik Kuzmanovic mit Sicherheit sich dann nochmal richtig von anfixen lässt. Ich glaube, der wird ein überragendes Turnier abreißen, bin ich mir jetzt schon eigentlich sicher. So wie der schon bei der EM überzeugt hat, wie der auch bei Olympia gespielt hat und auch in Gummersbach Leistungen zeigt. Ey, das wird Spaß machen, die Kroaten zuzuschauen, da bin ich mir ganz sicher. Und als Gegner wird es nicht so viel Spaß machen.
Nein.
Ich glaube, da sind wir uns auch einig.
Ja.
Genau, und dann wie gesagt, ich meine, Ägypten wird dahinter wahrscheinlich sein und Argentinien, Bahrain, wahrscheinlich eher ein bisschen mit Argentinien gehen, aufgrund von den Simonet-Brüdern, aber darüber reden wir. Ja. Ich glaube, da ist die Gruppe relativ schnell mit abgehandelt.
Definitiv.
Ja, Robin, lass uns zu den Tipps kommen. Ich hätte gerne auf jeden Fall so deinen Weltmeister. Vielleicht sogar, lass uns die vier Mannschaften machen, die ins Halbfinale kommen. Lass uns das so
machen. Machen wir. Also die vier Mannschaften, die ins Halbfinale kommen, da sage ich, Dänemark und Deutschland werden, wenn sie ins Halbfinale schaffen. Die Kroaten werden sie ebenfalls ins Halbfinale schaffen. Und die Spanier werden uns ebenfalls überraschen und auch im Halbfinale auftauchen. Und am Ende wird sich Dänemark durchsetzen, den Titel holen gegen Kroatien im Finale.
Oh, das ist auf jeden Fall spannend. Also ich würde auch in der Tat mitgehen mit den Kroaten bis ins Halbfinale. Ich denke, die haben wirklich eine gute, einfache Auflösung erwischt bis zur Hauptrunde und dann können die da, glaube ich, auch mit ordentlich Power dann da reinkommen. Dänemark für mich sowieso außer Frage. Für mich sind die im Halbfinale auf jeden Fall gesetzt. Ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber reden. Ich würde auch Deutschland sagen, weil ich glaube, dass die es schon auch schaffen können, in der Gruppe auf jeden Fall. Ich meine, dann müssten die gegen den, wahrscheinlich dann gegen den dritten der ersten, den ersten der Hauptrundengruppe 3 spielen, was dann Gruppe E und Gruppe F wäre. Also da geht's dann
Spanien.
Das könnte natürlich sehr, sehr spannend werden oder halt auch vielleicht gegen Norwegen, je nachdem, wie sich der durchsetzt. Aber ich glaube schon, dass die Deutschland das schaffen kann. Und dann würde ich ansonsten noch sagen, dass es Schweden schafft. Ich glaube,
Schweden, ja, stark.
Irgendwie wieder hin, weil die doch schon auch irgendwie so abgezockt und auch noch so erfahren sind, dass die da schon irgendwie eine Lösung finden. Aber ich glaube, es wird, also diese Hauptrundengruppe da wird, glaube ich, ultra spannend werden mit diesen Mannschaften, wer sich da am Ende durchsetzen wird. Und das kann doch schon echt richtig, richtig spannend werden, ja.
Ja, das wird die engste Hauptrundengruppe, da hast du schon recht, das stimmt.
Genau, also da wird man nicht überraschen, wenn am Ende irgendwie ein Team mit 5 Minuspunkten durchkommt, weil es einfach so eng beieinander ist.
Ja, ja.
Da, ich glaube, da werden sie ein bisschen so gegen die Punkte weg und dann am Ende, ja, Dänemark ist der langweilige Tipp. Aber was erwarten wir? Die Dänen sind einfach, also deren zweite Mannschaft wird wahrscheinlich noch im Spiel um Platz 3 mitspielen, wenn die das wollen würden.
Ja, klar.
Also, es ist wirklich so. Also, ja, ich glaube, das wird ein geiles Turnier, Robin. Wir werden es natürlich auch auf jeden Fall verfolgen. Und ich glaube, da gibt es so ein paar Spiele, über die wir dann ein bisschen genauer reden werden, dann nach dem Turnier oder während des Turnierverlaufs schon, weil da gibt es schon echt einige Spieler, die ich auf der Liste habe, die so richtig so ein Breakout schaffen können bei den Titelkämpfen, ja.
Absolut. Ich freue mich drauf.
Genau, dann solltet ihr auf jeden Fall abonnieren auf jeden Fall folgen. Wir machen jetzt aber noch eine kurze Pause, denn wir haben nämlich noch einen Gast bei uns. Und zwar, ich habe schon ein bisschen angeteasert, einen US-Amerikaner, aber dazu wird es dann gleich mehr. Und dann bleibe ich erstmal bei Robin und dann schauen wir gleich mal, was die US-Amerikaner sich in der Hauptrundengruppe 3 ausrechnen. Oder ob sie es vielleicht schaffen, in der Gruppe E zu überraschen. Bin ich mal sehr gespannt, aber dazu vielleicht mehr hier bei Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt zum Abschluss haben wir noch einen Gast. Ich habe schon angekündigt. Begrüßen wir ganz, ganz herzlich Gary Heinz bei uns. Hallo, Gary.
Hallo.
Erstmal, du bist schon voll im Fokus mit Sicherheit und die Vorfreude, kann ich mir vorstellen, ist bei euch riesig groß, jetzt wieder nach 2 Jahren Pause bei der WM mit dabei zu sein und deine Nationalfarben zu präsentieren, oder?
Genau, ja, voll im Fokusmodus.
Wie ist die Vorbereitung so für euch abgelaufen? Bist du so zufrieden? Seit wann seid ihr zusammen? Nehmt uns mal so ein bisschen mit.
Wir sind seit 9.1. zusammen, aber ich habe so ein paar Tage später gekommen wegen Flug und Sachen, dass ich könnte nicht kontrollieren, aber Gott sei Dank, jetzt bin ich da. Und wir haben noch zwei Spiele noch. Testspiele heute und morgen. Und ja, sehen wir schon gut.
Was habt ihr euch vorgenommen? Wenn wir uns eure Gruppe anschauen, die ist natürlich mit Portugal, mit Brasilien und natürlich auch mit Norwegen, dem Gastgeber, natürlich alles andere als einfach, aber dann als Underdog überraschen oder wie geht ihr die Spiele an?
Ja, so, wir sagen sicher, dass wir können paar Spiele gewinnen. Unser Fokus ist natürlich auf das erste Spiel. Ich glaube, das ist Portugal. Ja, und wenn wir unsere Handball spielen, so wie letzte WM, so die ersten paar Spiele und spielen, dass wir gewonnen haben, wenn wir so spielen oder besser, dann wird es gut klappen.
Habt ihr euch denn irgendwie so eine Platzierung vorgenommen als Ziel oder ist es einfach so, wir gucken mal, was geht? Wir wollen einfach die beste Leistung zeigen.
Ja, wir wollen zuerst die beste Leistung zeigen, aber natürlich auch ein paar Spiele gewinnen. Das ist möglich für uns.
Wenn du jetzt schaust und uns vergleichst, das Team jetzt vor 2 Jahren und heute, siehst du eine Entwicklung? Was sind vielleicht so die größten Sachen, wo auch den Fokus jetzt in diesen 2 Jahren einfach draufgesetzt hat, um dann auch den nächsten Schritt zu machen?
Ja, weil wir sind also ein bisschen besser so zusammengewachsen, so spielermäßig. Weil wir trainieren nicht oft zusammen, vielleicht jeden paar Monate. Wir kommen zusammen und dann treffen und spielen. Deswegen die kleine Vorbereitung ist wichtig für uns, dass wir uns weiter zusammen also entwickeln und stärken und kommunizieren. Ja. Und die Mannschaft ist fast die gleiche, vielleicht ein paar neue Gesichter oder so, aber ja, fast die gleiche Mannschaft.
Wenn wir jetzt mal auch ein bisschen schauen, ich meine, ihr habt ja auch in 3 Jahren eine heim-olympische Spiele mit Los Angeles, die ja auch so ein bisschen auch über das Ganze so ein bisschen schon drüber wegstrahlt. Inwieweit merkst du auch schon, dass bei euch auch in den USA so dieser Fokus mehr auf den Sport wächst oder ist es schon noch, wo man sagt, okay, das ist schon noch, sag's mal so, ein harter Kampf, um da Aufmerksamkeit zu bekommen, weil auch gerade in den USA natürlich der Handball jetzt, ich glaube, jetzt medial bin ich ja nicht so stark im Fokus steht, wie jetzt vielleicht anderswo.
Ja, aber seit wir vor 2 Jahren ein Spiel oder ein paar Spiele gewonnen in der WM, das ist ein bisschen besser für uns. Dass der Sport ist so ein bisschen mehr on the map und ein bisschen mehr also von dem Publikum, die wissen. Aber natürlich ist das immer noch klein in den USA. Aber der Fokus ist immer noch, dass wir unseren Sport so weit ein bisschen weiterbringen, also für alle. So Sportler und so, dass die Sport kennenlernen.
Merkst du es denn auch bei dir selbst, dass auch dann mehr Interesse ist und dann du auch mehr angesprochen wirst, wenn du mal in den USA bist, dass du dann auch mal erkannt wirst, oder ist es schon noch ja, ein bisschen weg?
Manchmal, ich bin so bekannt, aber wenn ich den Leuten erzähle, dass ich bin Handballspieler und so, die gucken mal auf die Internet und dann sagen, ah, okay. Da bist du. Und ich sage dir, wie lange ich bin dabei und so. Und dann ist es ein bisschen mehr interessant für die Leute, weil die wissen noch nicht, dass ich bin, wie ich bin. Und dass ich so bekannt von Handball und andere Sachen auf andere Länder und so. Und ja.
Also aber schon auf jeden Fall, man merkt schon, der Handball in den USA wird auf jeden Fall präsent. Das wird mit Sicherheit auch mit Blick auf die Olympischen Spiele, ja, mit Sicherheit dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr in den Fokus rücken, kann ich mir gut vorstellen.
Genau, und ich komme ein paar Leute auch in den letzten paar Jahren hat mich persönlich geschrieben, dass die wollen mal spielen und Sport lernen und wollen mal irgendwann auch in die Nationalmannschaft spielen. Also das ist eine gute Nummer für uns, weil so mehr Leute schreiben uns oder Spieler oder Trainer, so besser für uns.
Wenn wir jetzt auf dich schauen, natürlich, klar, du spielst jetzt nicht in den absoluten Top-Mannschaften in dieser Welt, aber trotzdem auch nicht mehr noch in Deutschland. Was kannst du dann auch gerade von diesen handballverrückten deutschen Mannschaften noch mitbringen in das Team hinein, um denen auch so ein bisschen noch mehr von dieser Handballkultur mitzugeben?
Also was ich bringen kann, natürlich Erfahrung, Kampf, bisschen Cleverness und ja, weil ich so lange gespielt hat, was über 20 Jahre mit der Nationalmannschaft und ich bin ja immer noch am Top-Level spielen. Ja, ich kann so einfach mit meiner Erfahrung, mein Sensitivität, Spielfeld, Aggressivität und also alles, was ich vorher gehabt. Ich kann auf die neue Leute oder die jüngere Leute also zeigen und Tipps und reden und ja.
Aber du machst schon noch jetzt, also jetzt nicht dein letztes Turnier, sondern du machst jetzt schon noch bis Olympia oder wie ist so dein Plan?
Ja, ich sag, wenn ich fit bleibe, ich spiele einfach. Mhm. Ich bin der Typ, wo ich bin so ein Typ, wenn ich nicht meine Leistung bringen kann, dann ich will aufhören, weil bei mir ist entweder alles oder nicht. Ich gebe keinen Halbgas oder hin und her spielen. Ich spiele einfach, weil ich den Sport verliebt bin und ja, weil ich immer noch fit. Ich spiele einfach alles oder höre einfach auf.
Aber du fühlst dich schon noch körperlich topfit, höre ich da auf jeden Fall raus.
Ja, auf jeden Fall. Keine Verletzung, kein Problem. Ich springe genauso hoch wie vor 10, 20 Jahren. ja, die Jungs auch fragen, wie alt ich bin, weil ich bin so schnell wie die und weil ich mit mir springen kann.
Ja, klar, das ist natürlich auch anspannend für die natürlich dann auch genau auf so einem körperlichen Level zu sein, dann auch irgendwann, wenn sie in dein Alter kommen, ja.
Ja, ein bisschen vorbildlich.
Ja, genau. Wenn wir auf euren Kader schauen, gibt es da jemanden, wo du sagst, okay, den sollten wir uns mal für die WM auf jeden Fall ins Blick nehmen oder wie wollt ihr es angehen? Wollt ihr auch mit taktischen Mitteln so ein bisschen überraschen? Ich denke, du wirst wahrscheinlich alles verraten, aber vielleicht ein bisschen heiß machen kannst du uns ja auf die USA.
Ja, wir würden mir nicht viel verraten, aber da gibt es ein paar, also in der Vergangenheit, da war nur vielleicht bei uns ein paar Spiele, wo gute Leistung bringen. Und unsere Gegner können eins oder zwei Spiele rausnehmen von Spielen und dann ist für das Spiel vorbei. Aber jetzt ist auf jede Position zweimal zwei Spiele mindestens, das kann gute Leistung machen. Also jeder in der Mannschaft kann was bringen, egal wo die spielen. Und das ist auch ein Vorteil, das wir haben, und auch die Überraschungseffekt.
Glaubst du, dass vielleicht auch dann einer dann nochmal den Sprung in eine europäische Top-Liga vielleicht dann noch schaffen kann jetzt im Anschluss oder ist das schon noch ein bisschen ein Schritt, bis man das wirklich dann noch schafft?
Ich glaube schon, weil wir hatten ein paar Spiele in der Champions League gespielt, in die zweite Liga spielen in Deutschland. Wir haben schon Talent.
Auf jeden Fall. Und wir drücken natürlich ganz, ganz fest die Daumen, dass ihr da auch bestmöglich euch natürlich dann auch präsentieren könnt und dann auch überraschen könnt. Ich meine, in Norwegen zu spielen, gegen Norwegen, wird mit Sicherheit auch für viele bei euch mit Sicherheit ein großes Highlight werden, kann ich mir vorstellen.
Ja, auf jeden Fall.
Das wird mit Sicherheit sehr, sehr stimmungstechnisch auf jeden Fall sein. Gut, Gary, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg. Wir sind jetzt im Montagabend, ihr habt das kleine Testspiel, da wollen wir dich gar nicht zu lange von abhalten. Drücken ganz fest die Erfolg und vielleicht gelingt dir über die Überraschung in dieser durchaus doch nicht ganz einfachen Gruppe.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.